BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser am Mikrofon. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auf unseren Ratsch. Wir haben schon während der Nachrichten vorgeratscht. Der Schmidt-Max, der Kollege vom Bayerischen Fernsehen, ist hier. Und wir sprechen über seine neue Ratsch-Sendung. Der Schmidt-Max auf der Suche nach Film, nach Schönheit, nach Ritualen, nach Glück, nach Mut. Eine spannende neue Staffel gibt's wieder im Bayerischen Fernsehen. Über die ratschen wir gleich. Und ratschen tut er auch in diesen Sendungen. Also wir schauen, dass wir auf viel Musik spielen, dass wir uns nicht verratschen. Und ich freue mich auf einen Gast, auf einen schönen Ratsch. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Grüß Gott und habe die Ehre. Sage ich zum Schmidt-Max. Christi, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, danke schön für die Einladung. Hermine, guten Morgen. Servus, guten Morgen da draußen.
Mir da drinnen im Studio, du bist ja ab und zu schon bei uns gewesen, bei WR Heimat.
Ja.
Bist vom Fernsehen, warst immer beim Fernsehen, du hast nie bei uns im Radio gearbeitet. Was war denn Radio bei euch daheim früher?
Radio, also bei mir daheim ganz klar Thomas Gottschalk, mit dem bin ich quasi eingeschlafen, Pop nach acht. Das war im Prinzip die Stimme meiner Jugend. Ja, im Radio habe ich total gern Meng. Elmar Gunsch natürlich auch, so Leute, die so markante Stimmen gehabt haben. Das war so die Begleitung meiner Jugend. Und deswegen Thomas Gottschalk und dann natürlich Günther Jauch und die Nachmittagssendungen und so weiter. Man hat ja nicht so viel gehabt damals, gell, wo man hätte hinhören können. Und das habe ich wahnsinnig gern Meng. Das war meine Radioerfahrung.
Radio war auch immer präsent, so wie jetzt Gott sei Dank WR Heimat auch so präsent ist, hat einen so begleitet. Was war es beim Fernsehen? Da gab es ja noch die Abendschau, dann gab es noch die Ansagerinnen, Petra Schürmann, Ruth Kappelsberger.
Ja.
Du bist Jahrgang 68, das hast du auch noch mitgekriegt.
Ja, ja, freilich, klar. Fernsehen, gute alte Zeit, kann man sagen, 5 Programme hat es gegeben.
Erstes, zweites, drittes, ORF1, ORF2.
Ja.
Hat doch gelangt.
Hat gelangt. Ja, vor allem ORF1 war ja, da gab es ja immer dann, wenn man mal krank war von der Schule, am Nachmittag 9:30, entweder Abend am Des davor mit Enrico, dem Clown, und danach war entweder Jerry Lewis oder Hans Moser, 10:30 hat es immer einen Film gegeben.
Das war das Schichtarbeiterprogramm und jetzt kann ich es ja sagen, nach vielen Jahren, als ich studiert habe, habe ich mir immer die Hans-Moser-Filme angeschaut und darum kenne ich die alle in- und auswendig und habe bis weit in die 80er Jahre einen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt, weil ich den Unterschied nicht gemerkt habe, weil er am liebsten Schwarz-Weiß-Filme angeschaut hat. Ein harmloses Vergnügen.
Ja.
Gab noch Testbild, gab noch...
Ja, man ist
Fernseher war aus mittendrin.
Ja, wenn man eingeschlafen ist, ist man mit Rauschen aufgewacht oder Testbildpfeifen. Ja, das kenne ich auch. Und ganz wichtig war für mich natürlich live aus dem Schlachthof. Damals das Jugendformat, Montagabend 19 Uhr und danach kam Blickpunkt Sport. Das waren so die Highlights und das waren ja auch Formate, da sind ja auch noch Leute hingegangen, um etwas zu verkünden, Blickpunkt Sport. Das war das Sprachrohr, ich möchte fast sagen, für die Fußballer. Also wenn es irgendwas Neues zu verkünden gab vom Uli Hoeneß, wo ist er hingegangen? Blickpunkt Sport.
Damals hast du aber nicht träumen lassen, dass du mal beim Fernsehen landen würdest. Oder war das schon so ein Kindheitstraum?
Ah, nein, das war, glaube ich, damals noch kein Kindheitstraum. Kindheitstraum war eigentlich, wenn ich es so sagen kann, also mein Vater war bei den Hubschrauber und bei der Bundeswehr und so weiter. Also Hubschrauber war schon immer irgendwie ein bisschen mein Thema. Das war so ein bisschen Kindheitstraum und hat sich dann so später auch weitergetragen in mein Leben. Ist nicht zur Vollendung gekommen, das, ja. Macht aber nichts, weil ich sitze jetzt da und habe im Prinzip 20 Jahre Fernsehen hinter mir, bayerisches Fernsehen. Da bin ich auch echt ein bisschen stolz drauf. Und insofern war der Gedanke, Fernsehen kam dann so mit dem Theaterspielen in der Schule und dann in der Theatergruppen. Da hat es dann so ein bisschen angefangen, dass man sich drüber nachdenkt, vielleicht auf der Bühne was zu machen oder vielleicht einmal, ich meine, damals waren ja die Serien irgendwie und sowieso Franz Xaver Bogner, das waren ja Serien, das waren ja Sehnsuchtsorte im Fernsehen und man wollte schon immer auch mit dabei sein bei den Freundschaften, die es da so gegeben hat, der Sepp und der Effendi und der Sör. Ja, Logo. Da wollte man gern dabei sein und insofern ist da vielleicht was entstanden, was wo ich jetzt ein bisschen leben darf. So.
Schön. Gut, dann bist du gelandet, auch wenn kein Hubschrauberpilot.
Ja, vielleicht.
Aber dein Markenzeichen ist, das sieht man in der neuen Serie, ist dein Kappi, deine Schirmmütze, deine Bekannte und deine Koteletten. Das ist aber auch so der Stil der 70er Jahre, der dich so geprägt hat. Weil du bist jetzt der, der wieder die Koteletten salonfähig gemacht hat.
Das weiß ich nicht. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Die waren dann ja plötzlich da. Ich habe einen relativ starken Bartwuchs gehabt. Das hat mir gefallen. Das war vielleicht auch damals, ich habe A Cappella gesungen mal so. Also in die 80er, 90er Jahre habe ich das gemacht. Da war natürlich auch so mit Cowboy-Stiefel. Das war vielleicht so ein bisschen die Zeit auch, wo Koteletten gut dazu passt haben. Und das ist so ein Überbleibsel. Ich mag das. Das ist nicht für die Sendung passiert, auch die Mützen nicht, sondern das hat es schon vorher gegeben, so wie es den Opel schon vorher gegeben hat in der Sendung Freizeit. Von meinem Opa, das ist dann alles so mit reingewachsen in mein berufliches Leben. Und das finde ich eigentlich pfundig, weil dann kann ich so bleiben, wie ich bin. Und das ist doch das Schönste.
Und das ist das Authentische. Das kommt aber auch bei deiner Serie, also nicht jetzt nur die Sendung Freizeit, die du moderierst, sondern auch bei der Serie Der Schmidt-Max auf der Suche nach. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Der Schmidt-Max bei mir zu Gast. Es ist in Bayern einfach so, dass man den Nachnamen, wie die Kaiserhermine, der Schmidt-Max, einfach so, sagt man, kennst du einen Schmidt-Max? Und so ist das eigentlich auch dein Markenzeichen geworden, dass du der Schmidt-Max geworden bist.
Ja, ich weiß gar nicht. Also ich bin ja, wenn man so will, Schmidt-Max der Vierte. Ja? Also der vierte Max bei uns in der Familie. Und das war immer der Schmidt-Max. Das ist halt so. Und wir haben damals, weiß ich noch, die Sendung heißt Freizeit, die ich ja vor jetzt gut die 20 Jahre angefangen habe. Und wir haben immer geschaut, können wir Freizeit, was ist das für Titel? Können wir den nicht ein bisschen personalisieren oder irgendwie ein bisschen anders machen? Hat sich dann eigentlich erledigt, weil es wurde dann so ein bisschen der Schmidt-Max draus. Freizeit, Schmidt-Max macht das, Schmidt-Max sucht das. Und dann hat sich der Name so etabliert, was ich ganz schön finde. Weil es bin ich ja.
Du bist ja schon alle bei der Schmidt-Max.
Ja, ich bin schon immer der Schmidt-Max.
Wie angenehm, da muss man sich nicht verstehen, gerade als Schauspieler. Du bist ja nicht bloß Moderator beim bayerischen Fernsehen, du spielst da in vielen bayerischen Spielfilmen und Serien mit.
Ja.
Und dann kannst einfach du bleiben. Es ist lustig, wenn man im Internet ein bisschen nach dir schaut, da steht dann Besonderheit, spricht ausschließlich bayerischen
Dialekt. Wenn das eine Besonderheit ist.
Wo wir zwar jetzt denken, das ist doch normal.
Ja, gut, vielleicht muss ein bisschen was geschrieben werden. Ja, man wird natürlich dann ein bisschen auch nach diesem bayerischen Bild, das ich so abgebe, besetzt vielleicht auch, also gern der Wirt oder gern der Landwirt oder so, was mich überhaupt nicht stört. Aber ja, es ist eine schöne Möglichkeit, sich auch ein bisschen auszuprobieren. Ja, weg vom Schmidt-Max zu gehen und mal in eine Rolle zu vertiefen. Das mag ich dann schon auch gerne. Ja.
Aber dieses bayerisch reden dürfen, das ist jetzt wieder so schön. Aber als du aufgewachsen bist und als ich aufgewachsen bin, in die 70er Jahre, da ist ein bisschen die Nase gerümpft worden, wenn wir Dialekt geredet haben. Ist das dir auch so gegangen oder hast du immer schon gesagt, das ist mir gerade wurscht? Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
Also egal, welche Sendung das jetzt ist, es ist egal. Darüber reden wir gar nicht. Es geht ja gar nicht anders. Was soll ich anders reden? Also die Sendungen, die ich mache, die versuche ich ja so zu machen, dass die ganz nah bei mir sind oder im Besten aus mir entspringen, so wie ich da bin, weil nichts schlimmer ist, wenn man 20 Jahre Rolle spielen muss. Ja, weil ich bin ja dann, wenn ich auf der Straße bin oder so, müsste ich ja immer einen Schmidt-Max spielen. Mhm. Das ist ja ein Schmarrn. Das darf ich auch nicht mengen. Also im besten Fall kriegt man ja den Beruf und sein Innerstes irgendwie deckungsgleich übereinander. Dann kann man gut leben, finde ich. Ansonsten lebt man immer so in zwei Welten und das ist ein Schmarrn. Und deswegen bin ich eigentlich auch in den Sendungen so, dass das ganz nah bei mir ist. Also jetzt auch mit der Sendung Auf der Suche, Schmidt-Max Auf der Suche. Ich finde es immer ganz lustig, wenn ich meinen Namen selber sagen kann. Das ist ganz nah bei mir. Es ist ein ganz tiefes Bedürfnis, diese Sendung so zu machen, wie es ist. Und das gelingt mir nur, wenn das ich bin, der da im Fernsehen ist. Den kann man mengen oder nicht, das ist eine andere Frage. Man kann wegschalten und sagen, ach, ich kann den nicht mehr sehen oder ich habe den noch nie sehen können. Aber wenn man mich anschauen mag, dann weiß man, das bin ich.
Und wegschalten kann man, ausschalten kann man. Ist ja nicht mehr so kompliziert wie in unseren Fernseherfahrungen, also in frühen Fernsehjahren. Wir haben aufstehen müssen.
Ja, da haben wir schwierig müssen zum Fernseher.
Um dich rum, das, wenn du das jetzt heute jungen Leuten erzählst, die, wie, wenn wir da aufstehen müssen zum Umschalten.
Ja, ich habe einen Fernseher gehabt oder meine Knopf, Eltern. Gell? Ja, nein, und der hatte dann schon so Sensotasten. Ui. Ganz, ganz weit vorne, aber man hat trotzdem hingehen müssen und draufdrücken, leicht berühren. Und das war kaputt. Das heißt, der ist mitten im Film einfach wieder auf eins gesprungen. Dann hat immer wieder jemand aufstehen müssen. Da kamen natürlich dann viele Blicke in der Familie, wer steht auf. Ja, und dann bist du 3-4 Mal in dem Film aufgestanden und hast wieder auf 3 gedrückt.
Da war das ein Knopf, aber bei den alten Fernsehern, wo du so rumnackeln musst. So, wie so beim Herd, ja, bei so einem Herd anschalten.
Ja, genau. Ja, ja. Mei.
Mei.
Halt ganz anders.
Und jetzt kommst du in Farbe und nicht in Schwarz-Weiß. Schau,
ja, ja, wunderbar, wunderbar.
Der Schmidt-Max bei mir zu Gast. Wir ratschen uns durch. Der Schmidt-Max bei mir zu Gast. Max ist auch ein schöner Name. In der 4. Generation hast du gesagt. Nein, in der 5.
Vierte. Ja.
Und dein,
ja,
Uropa hat ein Standl am Viktualienmarkt gehabt.
Ja, das ist langes her, ja.
Was,
ja,
war
genau.
Das?
Nein, der hat so, das war so einer der fliegenden Händler. Also wenn man so schräg gegenüber vom Fischwitte, da stehen so 3 Standl, die bauen sie immer dann auf. Und da war er auch und hat da, also seine Frau hat das verkauft an den Standl, was er aus dem Wald geholt hat. Also Misteln, Schwammerl, Donnerzweigel zum Kranzelbinden und so weiter. Das hat mein Opa geholt und meine Oma, Uroma hat es verkauft. Und der Uropa ist währenddessen dann ins Restaurant oder ins Wirtshaus Stadt Kempten gegangen und hat sich da hingesetzt und war recht gemütlich und bekannt. Und ja, so da sind meine Wurzeln im Prinzip nicht weit von dem Fleck entfernt, wo ich heute lebe. Schön.
Und man hört es auch in deinen Sendungen an, du hast was auch nicht mehr lang gibt, dieses rollende R im Münchnerisch. Das ist, du hast nur so ein richtiges Münchnerisch, das, na, ist ehrlich? Auch ein Dialekt, den es kaum noch gibt.
Ah, okay, gut, danke. Ja, nimm ich so. Ja, ich bin so aufgewachsen und im Prinzip bin ich auch recht, ja, dankbar, weil es schafft mir natürlich schon auch eine innere Ruhe, sagen wir mal so, wenn man weiß, wo man A herkommt und B, wenn man sozusagen in der Sprache sich auch wohlfühlt. Und ich merke auch, natürlich, die Sprache hat viele Facetten, ja, und kann man vielleicht auch gut finden oder nicht, aber ich mag den Dialekt und er verschafft mir sozusagen auch, wenn ich mir meine Stadt erobern will, so die Zugänge, die man sonst vielleicht nicht so hätte, allein über den Dialekt. Ja.
Aber das merkt man doch schon, wenn man Geschäftel macht oder telefoniert,
ja,
mit jemandem.
Das ist doch ganz anders.
Kannten Sie da Kummer?
Ja.
Ist im Dialekt ganz was anderes.
Ja, das genieße ich, das mag ich, da bin ich gern in dem Dialekt.
Du wirst auch auf der Straße oft erkannt, das hat man jetzt auch in der Suche nachgesehen, das ist doch der Schmidt,
Max. Ja, und zwar immer auf eine wirklich ganz wunderbare Art und Weise. Ich meine, jetzt bin ich lang genug da auf dem Bildschirm auch. Und ich bin immer Freund von, also man ist immer gleich per Du und ich kehre irgendwie zu den Leben dazu. Das mag ich eigentlich ganz gern. Ja, wobei es mir nicht wichtig ist. Also es geht mir nicht darum, dass man mich erkennt,
sondern es geht mir. Das ist die Freude dazu.
Das ist die Freude, das ist vielleicht dann ein bisschen der kleine Applaus, den man kriegt, wenn man dann, den man ja sonst nicht hat, wenn man so wie du auch im Studio sitzt. Wenn dann einer draußen sagt, du, das hat mir unheimlich gut gefallen, freut man sich. Weil dann weiß man viel mehr, was gemacht hat.
Das ist wirklich das Schöne. Und wenn es unsere Hörerinnen und Hörer jetzt bitte als Kompliment auffassen, wir machen das Programm für Sie und wir machen es gerne. Und wir,
genau,
freuen uns, wenn es einer gefällt. Ob das jetzt Fernsehen oder Hörfunk ist oder online, wenn Sie was von uns anschauen in der Mediathek, wo man auch die neue Staffel sehen kann. Wir freuen uns und wir machen es für Sie und wir machen es gerne.
So ist es.
Und hoffen, einer gefällt. Ich hoffe, einer gefällt auch unser Ratsch, weil jetzt geht es um die neue Staffel der Schmidt-Max auf der Suche nach. Die erste Staffel war schon sehr erfolgreich. Und du suchst nicht Orte, sondern du suchst an Orten Menschen, die was ganz Besonderes machen. Zum Beispiel, es geht immer um Themen. Es geht jetzt zum Beispiel in der neuen Staffel um Mut, um Schönheit, um Rituale. Das vierte fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Wir haben 6 Folgen. Mhm. Also es ist dann noch die Freundschaft dabei.
Ganz wichtig, ja.
Ja, dann haben wir Freundschaft aus Stille, ein wunderbares Thema. Finde ich auch wahnsinnig gut. Ja, tolles Format, das irgendwie entstanden ist, so aus einem, auch aus einem Ratsch mit Ingmar Grundmann damals. Vielen Dank, Ingmar. Wir sind so beieinander gesessen und haben gesagt, was können wir denn machen? Und mir ist wichtig, wenn ich was mache, das muss ganz früh mit mir zu tun haben und vor allen Dingen auch für mich Sinn machen, dass man es macht. Weil es geht darum, dass auch so ein wenn ich das als Arbeit bezeichnen will, so eine Sendung zu machen, das ist Arbeit, Lebenszeit. Und wenn man die nicht gut verbringt, auch in der Arbeit, dann stimmt irgendwas nicht. Und deswegen war es mir wichtig, dass das ganz nah bei mir ist, mit mir zum Tor hat, da muss ich Lust drauf haben und dann macht man sowas. Und dann wird's auch, glaube ich, kriegt es also eine Ehrlichkeit, die so eine Sendung gerade in dem Fall auch braucht. Also ich liebe die Freizeit, die ich mache, weil die meinen Humor trifft und meine Interessen trifft. Und ich liebe auf der Suche, weil die nochmal vielleicht eine Idee ernsthafter ist. Und das bin ich auch. Und deswegen trifft mich die Sendung auch so. Und die Leute, die man treffe, die sind ganz wunderbar. Ja, weil das sind ganz ernsthafte Gesprächspartner und ich kann von jedem immer was mitnehmen. Mhm. Und das hilft mir ganz persönlich in meinem Leben auch immer weiter.
Nimmt man auch als Zuschauerin, als Zuschauer was mit, weil das auch Gespräche sind, wo man sich Zeit lassen kann. Und das finde ich ganz was Besonderes, auch bei unserem Ratsch so schön, dass man nicht sagt, erzählen Sie mal und zack, 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 darum geht's, sondern dass man sich Zeit lassen kann, mit den Leuten zu reden. Und da geht's ja auch oft um Lebensentscheidungen und die kann man nicht nur in einer Minute abhandeln.
Ja, genau. Und das ist, da bin ich auch dem Sender wirklich dankbar. Ich finde, es war was sehr Experimentelles, was wir da versucht haben. So sind wir in die erste Staffel eigentlich auch neu. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit für dieses Format, für diese Gespräche. Und wir brauchen vor allen Dingen Ruhe einfach eine gute Atmosphäre, so wie jetzt bei dir, wo man einfach ins Ratschen kommt, wo man ein bisschen Vertrauen kriegt in das Gespräch und in diese Atmosphäre, weil man darf ja nicht vergessen, wenn ich unterwegs bin, dann sind da zwei Kameras mit dabei, die das ganz wunderbar machen, weil die verschwinden dann plötzlich in dem Gespräch, weil man so ins Ratschen kommt. Und das braucht Zeit. Ich hab's auch so gemacht, dass ich die wunderbaren Menschen, die ich triff in der Sendung, vorher nicht spreche. Ich lerne die wirklich erst in der Sendung kennen. Ich weiß so ein bisschen, was deren Thema ist, klar, aber ich lerne es erst in der Sendung kennen, in dem Moment, wenn die Kamera läuft. Was immer ein bisschen schwierig ist, weil man natürlich, man trifft die, man sagt, grüß Gott und so und wir machen es und da setzen wir uns da hin oder wir gehen da entlang. Aber ich versuche, diesen Ratsch erst zu machen, wenn die Kamera läuft.
Das merkt man auch, und zwar nicht an dir, du bist ja Profi, sondern an den Leuten, mit denen du ratscht. Dass da nicht so ist, den kennen wir ja eh.
Ja.
Sondern, dass du wirklich zum Beispiel, wo du zu der Familie gehst mit den neuen Kindern, die machen die Tür auf.
Rituale, ja.
Und du kommst zum ersten Mal rein.
Ja, genau. Solche Momente versuchen wir uns zu erhalten, weil die sind wertvoll. Und wenn man es schafft, dass man genau diese Momente erwischt, und dann liegt es so ein bisschen natürlich an uns, an mir, dass wir da eine Atmosphäre hinbringen, die so wie bei dir in einem Ratsch enden und keiner das Gefühl hat, es ist ein Interview, wo man so auf Frage-Antwort spielt, so, und Fragen sind vorgegeben, sondern es entwickelt sich. Und dann ist natürlich ja so, da sammelt man natürlich Material und dann geht es darum, das Richtige rauszufiltern aus dem, was wir aufgenommen haben. Und da ist natürlich, ich sage mal, das Team im Hintergrund, Sibylle Oechsner, Kim Riegauer, Frank Gernsthaler, die das im Hintergrund machen, der Paul, der Cutter, die das alles dann zusammenführen müssen zu dem, was es geworden ist, und da bin ich echt stolz drauf, das ist echt eine große Leistung. Weil wir kommen mit viel heim, wenn wir heimkommen.
Das denke ich mir, weil es sind ja viele, ist ja viel drin in einer Sendung zu einem Schwerpunkt. Wer legt denn die Schwerpunkte fest miteinander? Zum Beispiel eben Freundschaft, Schönheit.
Ja, Mut. Also es ist mir ganz wichtig, dass ich nichts hinklick kriege und jetzt mach das, sondern dass es immer eine Gemeinschaftsproduktion ist. Aber ich muss natürlich sagen, die ganze Recherchearbeit liegt natürlich bei der Redaktion natürlich, in der Produktionsfirma. Die recherchieren unglaublich gut, unglaublich viel. Dann gibt es natürlich eine Auswahl. Da ist dann die Iris vom BR dabei. Und alle so überlegen, ist dieser gut oder ist der gut? Man redet ganz früh im Vorfeld. Und ich komme dann irgendwann so ein bisschen dazu. Und das ist eigentlich ein guter Prozess. Immer noch experimentell. Und wir haben immer noch das Vertrauen. Und der Zuschauer zahlt uns ein bisschen zurück, dass das irgendwie gut ist, was wir da machen. Aber wir müssen es genauso machen, weil sonst funktioniert es nicht. Man konnte es nicht mit einem Drehbuch richtig alles durchskripten und schauen. Und das muss ein bisschen vor Ort alles entstehen.
Ja, du begegnest ja Menschen und beschäftigst dich intensiv mit denen. Zum Beispiel, was man jetzt beim Thema Freundschaft, was mich sehr berührt hat, und das wird den Zuschauern wahrscheinlich auch, Zuschauerinnen und Zuschauern wahrscheinlich auch so gehen, du triffst auf dem Berg in einer wunderschönen Landschaft zwei junge Männer, die eigentlich schon ausschauen wie Brüder,
ja,
und auf eine ganz ungewöhnliche und berührende Art Freunde geworden sind. Die Geschichte, die kannst du jetzt schöner erzählen.
Ja, der Vincent und der Markus. Das ist also das Thema Freundschaft. Schmidt-Max auf der Suche nach Freundschaften. Läuft heute Abend, das ist die Sendung, mit der wir heute Abend um 20.15 Uhr beginnen. Die beiden, ich habe drei tolle Freundschaften Freundschaftsgebilde getroffen in der Sendung.
Völlig unterschiedliche.
Aber die zwei waren deshalb so besonders, weil sie ohne den Markus würde es den Vincent heute nicht mehr geben. Er wäre gestorben. Stammzellenspende hat der Markus gemacht. Das ist erstmal was sehr Anonymes. Das wird auch ganz mechanisch anonym gehalten, die ersten zwei Jahre. Also man darf sich sozusagen, nachdem die Stammzellenspende erfolgt ist und sie auch erfolgreich war, Gott sei Dank, darf man sie erst einmal nicht begegnen. So. Das verhindert sozusagen die Agentur, die das vermittelt. Und irgendwann gibt es aber den Tag, da gibt es sozusagen ein großes Treffen, wo alle zusammenkommen. Und dann kann man schauen, was daraus passiert. Ob daraus sozusagen eine Verbindung entsteht oder ob man sich Danke sagt und man geht wieder getrennte Wege. Und bei den beiden ist daraus wirklich eine, vom ersten Moment an, wo die sich gesehen haben, und eine Freundschaft vom Bohr weg entstanden. Und das ist so beeindruckend, weil sie eine echte Freundschaft leben und sie nicht sozusagen immer nur auf Dankbarkeit, ich habe dir mein Leben zu verdanken und so in irgendeiner Weise schief hängt, sondern die haben es geschafft, dieses ganze Konstrukt in eine Freundschaft zu überführen. Und wenn man sich das so anhört, wie die erzählen und wie die das leben und Trauzeugen sind gegenseitig, ja, also was da entstanden ist, das ist so schön, weil es zeigt, man braucht bloß, wie auch immer der Anfang einer Freundschaft ist, bei denen war es sehr dramatisch, aber es gibt sie da draußen, die Freundschaften. Es gibt sie überall. Man kann es immer, ich gehe jetzt raus und kann auf Blät unten an der Straßpforte hinausgehen und ich triff vielleicht jemanden, der vielleicht ein Freund wäre von mir. Und das ist eine Erkenntnis, die mich unglaublich beruhigt. Man muss natürlich auf der anderen Seite dem Ganzen Raum geben und vielleicht die Türen ein bisschen aufhalten. Aber ist das nicht schön, wenn man sagen kann, ich triff vielleicht morgen den Freund meines Lebens, obwohl ich sie schon habe.
Kommt, ich vergleiche das ja immer gern mit einem Orchester, dass man ganz viele Instrumente in seinem Leben hat und manchmal spielt er eins weniger, manchmal spielt er eins mehr und manchmal kommt ein neues dazu.
Ja.
Dann klingt es noch schöner.
Ja. Ja, fand ich auch spannend, weil wir haben auch eine Expertin dabei, die uns das immer, wie in jeder Staffel, erklärt. Die es ein bisschen einordnet, die erklärt das. Und dann habe ich auch gesagt, Wie ist das mit Freundschaften, wenn einmal so eine ein bisschen dünner wird, ein bisschen geht und so, muss man Freundschaften eigentlich beenden? Dann hat sie gesagt, fand ich eigentlich sehr interessant, wir können das gar nicht. Es gibt dafür kein echtes Werkzeug, Freundschaften zu beenden. Beziehungen ja, da kann man Schluss machen, dann fehlt ein, also das kann man echt beenden und auseinanderbringen. Freundschaften, sagt sie, das kriegt man eigentlich nicht auseinander. Die ruhen. Und vielleicht entsteht nichts mehr draus. aber man kann sie nicht aktiv beenden. Muss man auch nicht, sagt sie, ruhig bleiben, weil vielleicht in 2 Jahren sind sie wieder da. Und wichtiger denn je.
Auch beruhigend.
Auch beruhigend.
Weil es gibt ja wirklich wenig Leute im Leben, die einem wirklich so das Kraut ausschütten, dass man nichts mehr damit zu tun haben kann.
Ja?
Aber die sind ja trotzdem noch da, wenn man sich ärgert.
Genau.
Und dessen ist man sich, glaube ich, auch nicht bewusst, wenn man Menschen kennenlernt, die Freunde werden, wie wichtig Freundschaften im Leben sind. Und das kommt in der Staffel, die ja heute beginnt, sehr schön raus. Ganz nette Freundschaften, auch als, bleiben wir aber nochmal bei den 2 Freunden, die wirken so bei der Schmidt-Max auf der Suche nach, als ob die schon immer zusammengehört hätten. Ich glaube,
genau.
Die haben sie nicht gesucht und gefunden und da ist was Tiefes, Schönes und wie du gesagt hast, ohne Dankbarkeit, sondern Mensch, wir mögen uns gerne und wir wollen Zeit miteinander verbringen in diesem schönen Leben.
Ja.
Und wo ihr da zu dritt auf dem Berg seid, das ist doch schön gewesen, oder?
Wunderschön, wunderbar. Aber auch die Damenfreundschaften, 14 Damen, die sich seit über 30 Jahren beim Concord-Tanzen kennengelernt haben, die seitdem eine eingeschworene Gemeinde sind. Also nicht irgendwie 3-mal abgekoppelt und die anderen haben sie verloren, sondern immer alle 14 auf einem Haufen. Und das ist auch was Besonderes. Aber auch der Andi und der Simon, die ich am Schluss treffe, die sich von Kindesbeinen auf her kennen. Kindergarten, Schulzeit und so weiter, immer Freund waren.
Und was Ungewöhnliches miteinander erlebt haben.
Was wirklich auch sehr Dramatisches, Ungewöhnliches miteinander erlebt haben. Die Frau vom Andi ist Mitte 30 einfach am Brustkrebs gestorben. Schrecklich. Eine Thailänderin. Und da war der Simon da und gesagt, pass auf, wir machen die Reise, die ihr miteinander machen wolltet. Wir radeln von hier nach Bangkok. Ich bin dabei. Das Jahr nehme ich mir Auszeit, ich lasse meine Firma ruhen. Ich bin bei dir und wir machen das und wir bringen ihre Asche nach Hause und verstreuen es in Bangkok. Und das sind auch so dramatisch die Themen oft sind, die wir haben. Es ist immer eine unglaublich positive Botschaft in jeder Sendung, in jedem Thema, wo man immer sagen kann, Mensch, Wahnsinn. Vielleicht mache ich das morgen auch. Oder wenn es so ist, ich bin morgen auch sofort bereit, für meinen Freund oder Freundin dafür einzustehen. Man kommt so ins Nachdenken und spürt vielleicht auch, worum es eigentlich auch geht.
Aber das macht ja für dich, der durch diese Sendung, durch deine Sendung führt, sicher auch was, dass man nochmal nachdenkt. Zum Beispiel beim Thema Freundschaft. Was ist Freundschaft für mich? Welche Freunde haben mich durchs Leben begleitet? Und in welchen schönen und schlimmen Situationen waren wir beieinander. Und das fragst du zum Beispiel die fröhlichen Damen, die ja auch Höhen und Tiefen gemeinsam durchgestanden haben, was verbindet? Und dann sagen viele, das Lachen.
Ja.
Und das ist ja auch was Schönes, dass man auch nach Krisenzeiten wieder miteinander lachen kann. Das ist ja eigentlich das Schönste, was einem passieren kann, wenn man traurig war und wenn man Zusammenhalt erlebt, dass man miteinander lachen kann.
Unbedingt. Ich glaube, dass das so die Gravitation ist von diesem Sonnensystem Freundschaften. Ist, glaube ich, Humor ganz wichtig. Miteinander lachen können. Aber eben auch miteinander warnen können. Das gehört auch dazu, weil da braucht schon ein tiefes Vertrauen. Ich erlebe das für mich so, ich weiß nicht, wie lange ich noch reden darf, aber ich erlebe das ja so.
Bis zu die 11er Nachrichten. Und dann auch nochmal.
Okay, gut.
Es ist ein Ratsch,
ja, wunderbar. Ich erlebe es ja so, diese ganzen Begegnungen, die ich habe in den Sendungen, das wissen die vielleicht, mein Gegenüber oder meine Gegenüber wissen das vielleicht gar nicht, aber die stellen mir unglaublich viele Fragen, ohne sie auszusprechen. Weil ich sehe Lebensmodelle, ich sehe Menschen, die was besonders machen, ich sehe Menschen, die in irgendwas vielleicht sehr erfolgreich sind oder sich verwirklichen, Träumen nachhängen, wie auch in Traumsendungen, die wir gemacht haben auf der Suche. Das hinterfragt immer den Schmidt, Max, mich. Sag mal, wo stehst du eigentlich? Bist du da, wo du gerade bist? Ist das alles gut? Ist das alles richtig? Denkst du gerade richtig über Freundschaft nach? Denkst du über deine Träume richtig nach? Über deine Rituale, über die Stille, über Schönheit? Mhm. Die stellen mir ständig Fragen. Und da muss ich ein bisschen was aushalten mit mir. Und ich muss für mich wissen, dass ich ein gutes Leben habe. Weil sonst glaube ich, wenn ich immer so gute Leute um mich herum habe, wird man vielleicht unglücklich. Und das bin ich nicht.
Das sollte man auch nicht werden. Und da sind Freunde und Freundschaften, echte Freunde, wahre Freunde, gute ja. Freunde, ganz, ganz wichtig. Hast du schon so langjährige Freundschaften? Weil du gesagt hast, du denkst über sowas dann auch nach.
Ja, ja,
das sind ja mal ganz, ganz wichtige Themen, über die du sprichst.
Ja, ich habe das Gott sei Dank auch. Meinen ganz alten Freund, den kenne ich, ja, also Ewigkeiten und drei Tage. Also ewig und drei Tage kenne ich den schon.
Das ist auch schön und bayerisch.
Ja, ja, ewig und drei Tage. Ich habe aber auch Freundschaften, die jünger sind, aber an Qualität dem nichts hinterherstehen. Natürlich hat diese lange Freundschaft, die muss man pflegen nach wie vor, ohne weiteres, was überhaupt keine Anstrengung bedeutet.
Sondern Freude.
Ja, also eine Freude-Freundschaft, genau. Aber ich weiß, der ist da. So. Und ich weiß, ich habe so, man sagt, also die Wissenschaft sagt, man hat so 4, 5 gute Freunde. Und wenn ich das auf mein Leben so runterbreche, habe ich es genauso. Ich habe im Prinzip wirklich 5, 6 wirklich engste Freunde und jeder hat so seine Rolle. Ist ja auch wichtig, dass nicht jeder alles das Gleiche erfüllen muss, sondern der ist genau dafür gut und der ist dafür, ohne dass man es jetzt mechanisch einsetzt, seine Freundschaften, um ja, das geht's
ja
nicht.
Keine Joker,
sondern. Nein, aber die kennen sich ja untereinander, die verstehen sich untereinander gut. Aber man weiß, wo jeder so ein bisschen seine Schwerpunkte hat mit mir. Und das ist gut, ich bin so gut aufgestellt, was das angeht. Ich bin da wirklich, neben dem, dass ich natürlich eine wunderbare Familie habe, die mir unglaublich durchs Leben hilft, habe ich einfach auch einen wirklich gesunden Freundeskreis, der, und das ist auch wichtig, mir auch Dinge sagt, wenn was nicht gut ist bei mir. Der mir aufmerksam macht, der einmal Sachen anspricht, über die ich dann vielleicht einmal nachdenken muss. Weil es hat einer gesagt, dem ich tiefstes Vertrauen schenke. Und wenn der was sagt, dann muss man drüber nachdenken.
Aber das sagt ja nur jemand, der es gut mit er meint. Das
sagt, absolut.
Du, da bist jetzt auf dem Holzweg, das finde ich jetzt blöd, was du da machst.
Da sind Themen wie Neid, Eifersucht oder sonst irgendwas, spielen da keinerlei Rolle. Und das ist auch wichtig und das ist auch gut. Und das ist, um es nochmal zurückzuführen zum Vincent und zum Markus, das kann der Freundschaft sein, wo der eine immer sagt, du musst mir immer ein bisschen dankbar sein, weil ich habe dir das Leben gerettet. Und der andere immer in Dankbarkeit ein bisschen untergeht. Und das ist bei denen genau eben nicht der Fall. Augenhöhe ist da das Stichwort und das ist pfundig.
Was für ein Geschenk im Leben.
Ja.
Freundschaft.
Ja.
Hat die Sendung die Beschäftigung mit Freundschaft auch wissenschaftlich untersucht? Bei deiner Staffel, die heute beginnt, bei der Folge 1, hat die bei dir was verändert oder hat das eigentlich nur deine Einstellung zur Freundschaft bestätigt?
Letzteres. Es war eine Bestätigung dessen, und da war ich eigentlich auch ganz glücklich, dessen, wie ich im Prinzip bisher mit meinen Freunden durchs Leben gegangen bin und dass ich da oder mir, meine Freunde und ich, doch ein bisschen was richtig gemacht haben.
Über Freundschaft haben wir auch während der Musik geratscht, der Schmidt, Max und ich. Wie schön es auch ist, dass man Leuten im Leben begegnet, wo man noch gar nicht weiß, dass die einmal ganz wichtig im Leben werden. Und da meine ich jetzt eine Partnerschaft, die kann nur eher auseinandergehen als eine Freundschaft. Und da steht ja beim Corner irgendein Schüttel auf dem Hirn, du wirst jetzt mein bester Freund, mein Leben lang. Aber hast du noch Freundschaften aus der Kindheit, vom Fußballspielen oder von der Schule?
Ja, habe ich schon. Das dünnt sich natürlich dann, weil gerade Schule und so geht man dann doch. Aber es gibt einen, den schätze ich nach wie vor wahnsinnig, ist so ein bisschen ein Korrektiv auch für mein Leben. Das ist einer, der hat so ganz klare Werte, die er so lebt und Vorstellungen. Und das ist immer einer, da hat man immer fast ein bisschen schlechtes Gewissen neben ihm. Und das finde ich ganz gut. Das ist so ein bisschen wie so ein roter Faden, so das Leben. Und das finde ich auch wichtig bei Freundschaften, dass die einem sozusagen auch vielleicht in manchen Dingen auch ein bisschen ein Vorbild sind.
Das ist aber wichtig, weil sonst schnappt man über, gerade in einem Beruf, wo man dann doch eine gewisse Prominenz hat wie du.
Ja, wobei, da bin ich eigentlich nicht gefährdet, weil mir ist die Prominenz, das klingt jetzt vielleicht wirklich blöd und man kann es mal glauben oder nicht, aber das ist nicht der Punkt, um was es mir geht, warum ich das mache, sondern ich habe ja vorher einen anderen Job gehabt, ich war Klimalüftungstechniker und habe da auf die Baustellen Pläne korrigiert und gezeichnet am Tisch und so weiter. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Da habe ich eigentlich, so nett die Kollegen waren, ich habe eigentlich gelitten wie ein Hund. Ich weiß noch, da fing im Prinzip so meine Lebenssuche an. Ich muss was finden, was zu mir kehrt, was mir Spaß macht, wenn ich arbeite. Ja? Und dann habe ich gemerkt, ich spiele doch wahnsinnig gern Theater. Vielleicht bringe ich so mein Leben mit diesem Bogen Theaterspielen irgendwie in Einklang. Das ist dann irgendwie vor 22 Jahren aufgegangen, wo dann die Redaktion Freizeit gesagt hat, möchtest du nicht die Sendung Freizeit moderieren? Und da habe ich dann sozusagen die zwei Stränge zusammengebracht, dass sozusagen der Tag, an dem ich arbeite, mir auch unglaublich viel Spaß macht. Und um das geht's. Und nicht, ob man danach auf der Straße angesprochen wird, sondern es geht um den Tag der Arbeit. So blöd das jetzt vielleicht klingen mag, wenn der nicht Spaß macht und wenn der nicht irgendwo 10 Minuten Urlaub auch noch drin hat, der Tag, dann ist es ein verschenkter Tag in meinem Leben.
Aber genau das ist ja was man überdenken soll, und das kommt ja auch vor, bei Ritualen kommt das vor, dass man überdenken muss, wenn man was überhaupt nicht mehr mag und gern was anders hätte, dass man dafür aber auch was tun muss. Und bei dir war der Leidensdruck so groß. Warum bist denn das überhaupt geworden, wenn es dir keinen Spaß gemacht hat?
Ja, weil man halt manchmal vielleicht ein bisschen, also es war auch so, wenn ich drüber nachdenke, ich habe zu der Zeit, als ich dann diese Lehre angefangen habe, hatte ich im Prinzip ein gutes Leben außerhalb dieses beruflichen Lebens. So, da habe ich gute Freunde gehabt, wir haben a cappella gesungen. Also ich war eigentlich in einer guten Welt unterwegs, und ich habe halt nur arbeiten müssen in der Früh, aufstehen und in die Arbeit fahren. Irgendwann merkt man aber dann, weil man ja vielleicht auch ein bisschen älter wird oder so, da stimmt irgendwas nicht. Das sind zwei Welten, in denen ich da unterwegs bin. Und das eine nimmt mir so viel Energie, das kann ich mit dem anderen eigentlich gar nicht mehr herholen, was ich brauche fürs Leben. Also die guten Momente schaffen es dann vielleicht nicht mehr, diesen Leidensdruck, den ich gehabt habe im Job, dass ich da nicht richtig bin, auszugleichen. Und dann habe ich es Nachdenken angefangen, und dann habe ich am Freitag das aufgehört und am Montag den neuen Lebensstrang bei mir angefangen.
So. Da fängt man aber nicht an und sagt, jetzt bin ich Klima- und Heizungstechniker, ab bis Freitag, dann höre ich auf, und am Montag wäre ich ein bekannter Moderator. Und
nein, gar nicht. Nein.
Da muss man sich aber was trauen.
Ja, trauen muss man sich.
Ja.
Aber
Mut kommt ja auch noch vor.
Mut ist auch eine Folge, da geht es auch genau darum, man muss sie dann trauen. Aber was ist die Alternative? Ich denke manchmal so Szenarien einfach von der anderen Seite durch. Was ist, wenn ich es nicht mache? Wie geht es mir dann? Und versuche, diesem Gefühl nachzuspüren. Gut, ich mache es jetzt nicht. Das heißt Folgendes. Und wenn ich dann merke, oh nein, dann kommt der Mut, und dann ändert man im Leben auch was. Und ich wusste, das habe ich jetzt auch schon tausendmal erzählt, aber ich erzähle es jetzt nochmal. Ich empfinde mich so als wie ein Gebäude. Ja? So mit Stockwerken. Ja, und ich war im ersten Stock, da war Klimalüftungstechnik. Habe ich ein Praktikum gemacht in einer Werbefilmproduktion. Da ging es schon in Richtung Film die Kamera Zweiter und so weiter. Stock. Zweiter, das war dann so fünfter Stock. Und dann habe ich gemerkt, nein, der ist aber auch nicht richtig. Und jetzt bin ich so vielleicht im dritten Stock oder im zweiten. Das ist gar nicht wichtig, wo der Stockwerk ist, bloß dass es das Richtige ist. Und wenn du im Richtigen bist, und dann kannst du schauen, welche Türen aufgehen. Und vor über 20 Jahren bin ich im richtigen Stockwerk angekommen. Als dann sozusagen der BR gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, dass wir zusammenarbeiten. Und dann bin ich im richtigen Stockwerk angekommen, und seitdem gehen einfach Türen auf. Und eine Tür ist jetzt eben, oder ich möchte fast sagen, ein Tor, ist jetzt eben auch diese Sendung Schmidt-Max auf der Suche, wo ich gut durchgehen darf in den neuen Raum.
Und weißt du was? Wir sitzen im sechsten Stock im Studiobau des Bayerischen Rundfunks.
Auch ein gutes Stockwerk.
Und jetzt spielen wir Musik bis zu den FM-Nachrichten, und dann ratschen wir weiter. Der Schmidt-Max bei mir zu Gast.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zur zweiten Stunde von unserem gemeinsamen Ratsch. Der Schmidt-Max und ich, wir ratschen beide fürs Leben.
Gern. Ach, ist das herrlich.
Ein Ratsch ist doch was Schönes.
Ja, vor allem, wenn man so sitzen darf wie ich. Ich habe ein Tischdecken vor mir. Gebügelte Tischdecken, einen Kaffee. Dann habe ich ein Gebäck vor mir stehen, ein Glas Wasser. Also es ist wirklich gemütlich bei dir. Vielen Dank, Hermine.
Also beim Ratsch muss doch so sein.
Ja, aber im besten Fall ist es so.
Wir haben unser Hobby zum Beruf machen dürfen, wir zwei Ratscher.
Ja, absolut, ratschen.
Hast du das immer, das ist ja eigentlich, also mein Opa, das muss ich jetzt leider erzählen, mein Kaiseropa, der hat sich so geärgert, dass früher die Damen immer im Haus so geratscht haben, ja. Die Weiberleute. Und dann hat mein Vater mir erzählt, dass er mal wurdig gesagt hat, jetzt sagel ich das Stirnglander ab, damit sie nicht alle mal ratschen, die Weiber. Das waren soziale Medien im Treppenhaus damals, dann hat man gescheiten Ratsch gemacht. Früher hat man gesagt, das ist eher so Frauensache, aber du hast auch schon allerweil gern geratscht, oder?
Ich ratsche eigentlich schon ganz gern, obwohl ich es manchmal gar nicht so mitkriege, dass ich ratsche. Ja, aber meine Töchter sagen auch immer, der Papa kommt wahrscheinlich ein bisschen später, der hat sich verratscht im Treppenhaus mit dem Nachbarn. Und aber das ist doch eine Art und Weise, wie man sich sein Umfeld erobern kann.
Stirnglander,
ja. Und wie man so sein Viertel kennenlernt. Man muss halt ein bisschen ratschen, dann erfahrt man was.
Das stimmt.
Ja.
Das können wir ja mit unserem Beruf dann irgendwie als Ausrede benutzen. Aber eine schöne Ratsch ist doch was Schönes.
Ja, und das finde ich jetzt auch das Angenehme jetzt bei dir. Man sitzt jetzt so beieinander und man ratscht. Und es gibt einen großen Unterschied. Also auch, wenn ich jetzt an die Sendung denke, über die wir ja auch ein bisschen reden.
Ratschen.
Ob es ein Interview ist oder eben ein Ratsch. Mhm. Ein Ratsch ist was anderes, da entsteht was. Ein Interview macht man so Fragen abarbeiten. Da entsteht meistens nichts aus vielleicht ein paar O-Töne, die man so braucht. Aber in einem Ratsch, da kommt Atmosphäre rein, da kommt Vertrauen rein und dann sitzt man so und dann denkt man vielleicht auch gar nicht drüber nach, dass vielleicht eine Kamera da ist oder jetzt ein Mikrofon. Man ratscht halt.
Und eine schöne Musik haben wir auch noch dazu.
Bittchen.
Gern geschehen. Weitergeratscht wird. Die neue Staffel von der Schmidt-Max auf der Suche nach beginnt heute. Wir haben schon gesagt, in der ersten Stunde geht um Freundschaft. Und dann sind noch ganz interessante Themen. Du bist ja, muss man dazu sagen, auch in ganz Bayern unterwegs. Das ist nicht bloß eine oberbayerische Geschichte.
Nein, das ist ganz Bayern, weil es ist, also jede Ecke Bayerns ist schön, finde ich, und eine Reise wert. Und die Leute, die da wohnen, sowieso.
Und du hast interessante Leute kennengelernt, berührende Erlebnisse gehabt. Wir haben jetzt gerade schon über Freundschaft geredet. Jetzt geht es zum Beispiel auch um Schönheit. Und bei Schönheit habe ich gedacht, jetzt wird er halt irgendwelche schöner Leute interviewen. Aber Schönheit ist eigentlich was ganz anderes.
Also wenn man so will, ist natürlich Schönheit erstmal ein relativ platter Begriff. Da gehen vielleicht gleich ein paar Pudel auf. Was ist Schönheit? Ein schöner Mensch, eine schöne Landschaft. Aber für manche Menschen muss sich Schönheit einfach neu definieren, weil sich vielleicht ihr Leben geändert hat oder weil man vielleicht auch sein Umfeld, wie soll ich sagen, ein bisschen zwingen muss, Schönheit einmal zu überdenken. Was ist das eigentlich und wo liegt denn wahre Schönheit begraben? Und die Begegnung, die ich gehabt habe, zum Beispiel bin ich mit der Sabine, einer erblindeten Frau, auf dem Berg oben gesessen, weil sie wahnsinnig gerne in die Berg geht. Und dann sitzt man da oben mit ihrer und sie erzählt mir, wie schön es da herum ist. Und das finde ich beeindruckend. Und diese Geschichten sind unglaublich schön zum Zuhören, weil sie einfach nochmal einen anderen Blick bringen ins Leben und vielleicht ein bisschen was korrigieren im eigenen Denken. Ja, und gerade diese Erfahrung mit ihr, was sie auf dem Gipfel schön findet, hat mir unheimlich gut getan. Nimm ich was mit. Und ich hoffe, der Zuschauer natürlich auch. Ja.
Sie erzählt auch so schön, die war ja früher sehend und ist dann aufgrund einer Erbkrankheit erblindet.
Genau.
Dass sie ihre anderen Sinne dafür geschärft hat, sondern dass die Schönheit sie mit den anderen Sinnen wahrnimmt. Und das fand ich sehr berührend, wo sie dir das erzählt hat.
Ja, ist es auch. Weil sie nicht in einer Depression verschwunden ist, wissend, welches Schicksal sie ereilt, sondern eine unglaublich fröhliche, positive Frau ist, die einen so mitreißt, wenn es erzählt und wenn ich von ihr mal eine Sprachnachricht kriege und so weiter, das ist, danach geht es einem einfach besser. Und das finde ich gut, das finde ich toll. Und da haben wir eben auch die Anna, Siki, eine junge Frau, die eine ganz dramatische Entscheidung treffen musste in ihrem Leben, nämlich sich ein Bein amputieren zu lassen. Und zwar nur aus dem Grund, weil der Schmerz und die Behinderung die dieses Bein für sie darstellt, es eigentlich keinen anderen Weg zulässt, als dass es muss weg. Die hat im Prinzip die dramatische Geschichte gehabt, dass ein Keim in ihr Knie gekommen ist bei einer Untersuchung und innerhalb von Stunden war dieses Bein steif. Und dann hat man über Jahre versucht, mit vielen Operationen und was die Medizin so hergibt, dieses Bein wieder schmerzfrei zu kriegen und beweglich zu kriegen. Keiner konnte sich erklären, warum. Und eines Morgens trifft sie die Entscheidung, und wir reden von einer jungen Frau, die sozusagen ein Schönheitsideal vielleicht erleben möchte, ja, die plötzlich ein Bein weniger hat. Und sie definiert sich komplett neu und merkt, jetzt ist dieser ganze Schönheitsdruck, den vielleicht die Gesellschaft auf einen so drüber gießt, der ist erst einmal weg, weil ich ihn vielleicht erstmal nicht mehr erfülle. Aber sie ist um so viel schöner geworden dadurch, weil auch ihr Inneres so viel schöner geworden ist. Und ich kann nur das erzählen, was sie sagt. Mhm. Das ist beeindruckend. Das ist so mutmachend. Da gehe ich raus und kriege Gänsehaut und kann lachen und weinen. Und ich kann es einfach nur schön finden. Und das ist das, wie wir uns den Themen nähern. Schönheit.
Und sie erzählt ja auch, dass sie als Teenager, jeder Teenager, weiblich auf jeden Fall, hat Probleme und denkt, meine Ohren sind zu lang und meine Haare zu kurz. Und
ja.
Wie unglücklich sie vorher war.
Genau.
Mit Magersucht, mit depressiven Phasen und wie sie dieses Schicksal so umkehrt und was Großartiges macht. Eine Bombensportlerin, eine strahlende Frau mit einer glitzernden Prothese, die sie nicht versteckt.
Ja,
das finde ich
Gegenteil.
So beeindruckend.
Ja.
Und zu dir sagt, magst du das abschrauben?
Ja.
Da stutzt du wirklich.
Ja, wirklich, weil das natürlich auch etwas ist, wie jemand sozusagen mit so einem Tabu vielleicht auch umgeht. Und zwar so, dass er mir die Prothesen in die Hand gibt, damit ich den Socker anziehen kann an die Prothesen. Also unglaubliche Geschichten. Toll recherchiert, tolle Begegnungen, tolle Gespräche. Gänsehaut für mich.
Schöne Szenen, die wir jetzt auch nicht alle erzählen müssen, weil man soll sich ja die Serie nur anschauen. Aber
absolut.
Wo es zum Beispiel mal die Prothese umdreht bei einer Sportveranstaltung,
ja,
und auf die Fußsohle ihrer Prothese
ihren Kaffee steht.
Großartig. Tolle
ja, Leute. Ja, genau. Und das sind immer so für mich so auch so Menschen, die anderen Menschen, glaube ich, unglaublich Mutmacher kennen und Helfer kennen, vielleicht aus Lebenssituationen, in denen man vielleicht gerade selber steckt, ein bisschen rauszukommen. Und deswegen sind es wunderbare Gesprächspartner gewesen.
Aber bei dem Hüttenwirt ist mir auch aufgefallen, wie in der ganzen Staffel, in den ganzen Folgen, die man sich in der Mediathek schon anschauen kann,
ja,
heute fängt ja die erste Folge an, dass es immer eine Veränderung im Leben war, also eine Weichenstellung im Leben, wo sich was verändert hat und die Leute haben dann gemerkt, wie dein Eistaucher, der wirklich knallrot war,
das Wasser, ja, und, ja, beim Rituale, ja,
und beim Interview noch zittert hat,
ja, ja, absolut,
dass die gesagt haben, wir mussten im Leben was ändern, was du ja auch kennst, wo du gesagt hast, Moment, da bin ich nicht glücklich, so möchte ich nicht 40 Jahre noch arbeiten,
ja,
ich muss was verändern.
Ja, ja.
Und da ist so eine Weichenstellung im Leben und dann wird es ganz anders. Besser oder schlechter kann man nicht beurteilen, aber bei den Leuten, mit denen du geratscht hast, ist es ganz anders und vielleicht auch besser geworden für die.
Erstmal ist das anders wichtig, weil das, was ist, nicht mehr gut ist. So, und weil man es krank macht vielleicht auch und weil es unglücklich macht und vielleicht auch andere unglücklich macht, weil man selber kein Glück nicht mehr finden kann. Das ist immer ein mutiger Schritt zu sagen, ich verändere was. Die Leute, die ich drauf habe, und deswegen macht diese Sendung auch so Mut, die haben was verändert und zeigen, wie sowas funktionieren kann und wie viel Energie eine Veränderung letztendlich freisetzt. Das darf man nicht unterschätzen. Man weiß nicht, was ist morgen oder hinter der nächsten Ecken. Man weiß das nicht, aber man weiß, man muss jetzt was ändern. Und man glaubt gar nicht, wie viel Kraft Veränderungen oft haben. Und die ich getroffen habe, sind wirklich ganz tolle Beispiele dafür, dass man es probieren sollte. Dass man sie nicht verstecken sollte oder sagen, ist ja wurscht, ich mache jetzt so weiter, es wird schon irgendwie gut gehen. Sondern mal nach vorn schauen, wie viele gute Jahre hat man noch? Also wenn ich jetzt so an ihn denke, ich bin jetzt 56, man macht sich schon seine Gedanken. Ist es das so, wo ich bin? Ist das gut so? Oder soll ich nochmal was ändern? Ich habe im Moment für mich alles richtig eingerichtet. Aber nicht nachlassen und mutig bleiben. Um das geht's. Und wir haben ja auch ich habe eine Folge gemacht über Träume, auch Lebensträume verwirklichen. Haben wir auch wunderbare Beispiele in der Sendung, wie man sowas auffängt und wie sowas gelingen kann und was es mit den Menschen macht, wenn es dann passiert ist, wenn es gut ist.
Und das muss ich nicht beklagen darf, wenn man es nicht ausprobiert hat. Dass man nicht jammern darf. Da bist sogar du als Beispiel drin, weil du dann den erzählst, dem Wissenschaftler, du wärst gern Hubschrauberpilot geworden und hast nicht gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, warum nicht? Und dann weist er dir auf, was du hättest machen können oder sein lassen können. Ja. Und manchmal sagt man, ja, ich hätte ja so gern.
Ja.
Der Konjunktiv bringt dann eh nicht weiter.
Nein. War unheimlich wichtig, mit ihm darüber zu sprechen, weil er mir klar gemacht hat, wenn es wirklich mein Wunsch, mein innigster Wunsch gewesen wäre,
dann hättest du es gemacht.
Dann hätte ich es gemacht.
Also war es das nicht.
Also genau.
Man kokettiert mit seinen
Richtig.
Träumen.
Und das, ja genau, und das tut aber auch gut. Ja? Und ich kann ja sozusagen ja auch von mir jetzt sagen, was ich jetzt mache, ist für mich ein Traum. Also.
Ein schöner Traum.
Ja.
Der Schmidt Max wollte eigentlich Hubschrauberpilot werden, hat die Günther Jauch und Thomas Gottschalk früher gehört im Radio. Und da ist dann Günther Jauch berühmt geworden. Da kam er im Fernsehen und dann hat er sich immer von irgendeinem Hubschrauber abgeseilt. Das war, glaube ich, in die 80er, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und hat dann Menschen interviewt.
Ja, richtig. Ja,
vergessen,
stimmt.
Jetzt ist mir nämlich gerade eingefallen,
absolut.
Wo du vom Hubschrauber
Das wäre ja die Verbindung jetzt schlechthin quasi eben. Für mein Leben.
Für dein Leben, schau.
Ja, mit dem Hubschrauber abgeseilt werden, brauchen wir nur noch einen Hubschrauber und einen Piloten dazu.
Aber du hast in der Sendung mutig auch ein paar Sachen traut. Du bist zu einem, wie heißt das, Leichtflugzeug?
Ultraleicht. Ja. Wobei, das war in der Staffel 1 letztes Jahr zu dem Thema Abenteuer. Mhm. Auch ein plattes Thema, erstmal Abenteuer, gut, kommen wir machen. Aber unglaublich schön die Sendung geworden, weil wir auch wieder Menschen drin gehabt haben, die Abenteuer nochmal ganz anders definieren. So Lebensabenteuer einfach. Also nicht nur irgendwie von einem Berg obi springen oder so, sondern einfach mutig im Leben sein. Das ist ja auch oft ein Abenteuer. Wunderbar.
Das Leben ist ein Abenteuer.
Absolut. Staffel 1 mag ich wahnsinnig gern. Staffel 2
Mengen wir auch gern.
Unbedingt.
Mut. Ja. Was war bei Mut alles drin? Weil Mut ist ja auch so von Mutproben in der Kindheit, was ein rechter Schmarrn ist, bis zu richtig mutig sein, was zu machen.
Ja, also da geht es natürlich um den Lebensmut, wo man sagt, okay, ich habe, wie auch bei mir letztendlich war, ich habe jetzt meinen Beruf geändert. Wir hatten einen Rechtsanwalt dabei, der Christian, 44, der gesagt hat, ich mag nicht mehr in diese Kanzlei laufen. Ich kann da nicht mehr sitzen. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich werde jetzt Zimmermann. Und der hat mit 44 in Absprache mit seiner Familie, das heißt, da ist auch, sind auch finanzielle Verpflichtungen da und so weiter, hat der gesagt, ich höre wie ich am Montag auf und fange am Freitag eine Lehre an als Zimmermann. Mit Berufsschule, mit all dem, was dazugehört, mit dem Ausbildungsgehalt, mit allem. Und den habe ich getroffen. Und das ist also einer der zufriedensten Menschen, also die man sich vorstellen kann. Also unglaublich schön, den dann zu befragen, so aus der anderen Welt, so, wie geht's da halt? Was machst du? Wie ist das? Wie hat das funktioniert? Mit seinem Chef geredet, der ihn eingestellt hat, auch für den ist es ja sozusagen ein mutiger Schritt, dass man so jemand einstellt mit 44. Ja. Unglaublich mutmachend, diese Episode. Unglaublich mutmachend.
Aber Mut ist dann doch schon nahe bei den Lebensträumen, die man sich verwirklicht.
Ja, absolut. Wir haben aber auch ein Beispiel, der Niklas, der ein Base-Jumper ist, um ein englisches Wort zu benutzen, also quasi vom Fels oben springt. Ja.
Und klingt das, schöner als Base-Jumper.
Klingt schöner, gell, finde ich auch. Der sich sozusagen nur so wirklich spüren kann. Und ich habe gemerkt, für den ist das gar nicht mutig, darunter springen. Also was für mich mutig war, von der Zugspitze oben, wo wir waren, hinten sozusagen Orbit springen, da geht es 2000 Meter steil bergab. Da tänzelt der entlang, sucht sich eine richtige Stelle und fliegt einfach oben. Für den sind andere Sachen mutig. Beziehung führen. Das ist seine Aufgabe in seinem Leben, wo er Mut zeigen muss. Also wirklich unglaublich facettenreich, weil Mut ist, hat so eine Tiefe, wenn man ein bisschen kratzt an dem Thema. Und das genieße ich eben in diesem Format ungemein.
Der Eistaucher war auch noch interessant. Der ist mutig, verwirklicht seinen Lebenstraum und macht ganz andere Dinge. Das haben wir vorhin schon gesagt.
Rituale, ja,
das,
genau.
Da sind wir wieder bei den Ritualen. Und Rituale fand ich als Thema hochinteressant, weil man erst darüber nachdenkt, was ist eine Routine und was ist ein Ritual. Und das lässt du dir auch von einem Wissenschaftler erklären.
Ja, das ist richtig. Und da ist und da kann man wirklich auch unterscheiden. Und wir merken, so wie mir jetzt, also wir haben uns heute in der Früh gesehen, geben uns die Hand.
Und sagen, habe die Ehre.
Haben die Ehre.
So heißt unsere Sendung.
So, richtig. Ist ein Ritual. Mhm. Rituale helfen, weil jetzt geht man sozusagen in eine Gruppe rein und hat die Leute noch nie gesehen, fühlt sich vielleicht erst einmal ein bisschen komisch an, man fühlt sich unsicher, hilft ein Ritual, wie das Hände schütteln, um sozusagen eine Verbindung schon mal herzustellen. Also unglaublich spannendes Thema, weil es geht natürlich nicht nur um den Eistaucher, der das Ritual braucht, weil er er sagt, sein Gehirn ist ein bisschen falsch verschalten, ja, mit ADHS. Er braucht Rituale, damit er sein Gehirn einfängt.
Struktur.
Und das ist was, Rituale in unserer letzten Sendung, sozusagen die sechste, die als letztes läuft, gerade wieder so ein Thema ist, wo ich sagen kann, da nehme ich unglaublich viel mit.
Aber kalt duschen tust du nicht?
Doch.
Ja.
Ja, das ist unglaublich. Also die Kälte hat es mir immer schon ein bisschen angetan, muss ich sagen. Ich habe einmal eine Sendung gemacht in der Freizeit über Eisbaden. Mhm. Ja, also 3 Grad, 1,5 Grad ins Wasser rein. Und merken auch, man kann das, der Körper kann das, man lebt dann auch weiter. Ja, fand ich unglaublich spannend, tut mir gut. Bei ihm habe ich es jetzt wieder ein bisschen aufgefrischt.
Buchstäblich.
Buchstäblich. Und seitdem dusche ich jeden Morgen kalt. Aber nicht nur so ausfertig, sondern ganz bewusst lang duschen, weil da passiert unglaublich viel im Körper. Und das kriegt man alles eben in dieser Sendung erklärt. Deswegen verrate ich gar nicht so viel.
Deswegen dusche ich mich nämlich auch schon seit über ein Jahr jeden Morgen kalt. Diese Überwindung dauert nur kurz, aber dann der Effekt ist grandios.
Ja, ganz genau.
Ob sowas hilft oder nicht, aber man putzt munter.
Danach ist man quasi sozusagen wieder auf Null gestellt. Ja. Also wenn das Kreuzweh hat beim Schlafen nach dem Aufstehen oder so, danach ist alles wieder auf Null. Finde ich großartig. Oh. Also so sind. Also
ich finde, es macht munter und es macht bestimmt eine gute Haut. Aber jedenfalls, das ist dieser Moment und das erklärt ja auch ein Wissenschaftler, wie viele Hormone frei werden bei solchen Geschichten, dass man erst die Überwindung braucht, dann der Kick, ui, ist das kalt. Und dann sagt man, ach, das hat jetzt gut doch.
Ja, richtig. Man muss so lange drunter stehen, bis man nicht mehr, also so mach's eh, bis man nicht mehr weiß, ist jetzt eigentlich warm oder noch kalt. Also wenn der Körper das also für mich nicht mehr unterscheiden kann, dann höre ich auf.
Wie lange dauert das?
Das dauert ja so 1,5 Minuten. Ja. 1,5, 2 Minuten sowas. Ja, genau, das hält man aus.
Aber überlegen wir, unsere Großeltern haben kein fließend warmes Wasser gehabt. Da hat man halt geschaut, dass man sich in irgendeinem Wandel wascht oder.
Deswegen waren die vielleicht auch immer so frisch und so gut benannt und so.
Und haben nicht gejammert, das konnte ja auch sein.
Ja, das kann auch sein. Ja.
Rituale heißt eine Folge und da klingelst du bei einer Familie mit 9 Kindern, was heutzutage ungewöhnlich ist, was in der Generation unserer Großeltern normal war.
Ja, gewöhnlicher, beeindruckend, funktioniert nur mit Ritualen. Also ganz Routine. Viel, sagen wir es, mit
die
Routinen.
Die brauchen beides.
Richtig, die brauchen beides, aber eben auch Rituale, weil Rituale hat immer was Verlässliches. Da muss man nicht drüber nachdenken, dem weiß ich, das tut mir gut, dem kann ich vertrauen, das gibt Struktur. Rituale klingt auch erst einmal ein bisschen platt wieder als Thema, aber man glaubt gar nicht, wie viele Rituale man selbst in seinem Leben so hat. Und wenn man drüber nachdenkt, und das finde ich dann immer das Spannende, merkt man, dass man die vielleicht ein bisschen mehr kultivieren kann in seinem Leben, Rituale.
Weil sie gut tun.
Weil sie gut tun. So, aber man muss halt einmal zum Nachdenken kommen und da hilft mir die Sendung unglaublich, weil ich dem Thema so nahe komme. Und ich hoffe, der Zuschauer im besten Falle auch und kann sie genauso viel mitnehmen wie ihr.
Ja, man denkt drüber nach. Also in dieser Familie funktionieren Routine und Rituale. Also ja. Zähneputzen-Aktion mit 9 Kindern im unterschiedlichsten Alter ist, das ist ja wie ein Ballett eigentlich. Ja. Da brauchst du entweder einen Dompteur oder einen Dirigenten oder irgendwas.
Ja, ja, ja. Aber eben auch sagen, okay, nach dem Mittagessen, wir setzen uns alle an den Tisch
und basteln
erst einmal, damit man als Familie ein Familienritual hat. Ich finde es ja zum Beispiel, wenn ich über Weihnachten nachdenke, jetzt gerade so an, man übernimmt oftmals ja Rituale. Weil man es immer schon so gemacht hat, weil es die Eltern so gemacht haben, die Großeltern. Ich finde es aber auch unheimlich spannend, wenn man sagt, wir machen unser eigenes Ritual an Weihnachten. Wir übernehmen nicht das von den Großeltern, sondern wir machen für uns ein eigenes Weihnachtsritual. Und das finde ich zum Beispiel, finde ich toll, weil Rituale auch Kraft haben und vielleicht auch in unsere Kinder strahlen und die vielleicht dann was weiter tragen oder so. Und das war auch die letzte Begegnung mit der Daniela, mit die Leute in Wolden ausgeht, um sozusagen auch Rituale zu vollführen, die im besten Fall reinigen. Das klingt jetzt sehr spirituell, ist aber eigentlich schaut erst einmal vielleicht nicht, aber ist auch gar nicht so. Es geht eigentlich darum, dass man über gewisse Dinge nachdenkt und über Rituale hat man dann sozusagen ein Werkzeug, um es vielleicht für sich auch zu klären und vielleicht Handlungen auch ein bisschen wieder zu verstärken. Sowas. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen viel geredet.
Nein, das war einfach ein schönes Ritual, mit den Rituale einzuüben. Dass man sagt, es tut dir gut, ob das jetzt bei dir das kalt duschen ist oder der Cappuccino in deinem Lieblingscafé.
Ja.
Das tut einem einfach gut. Und was einem gut tut, stärkt dann für den Tag und macht Freude.
Ja, und Rituale, man kann sich selber die auch selber basteln. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Man muss nicht so respektvoll davor stehen, vor Ritualen, sondern bau da selber einfach dein Tagesritual, vielleicht in der Früh und auf die Nacht. Auf das kann man sich wirklich freuen. Also zum Beispiel bei mir ist das so, die Kaffeezubereitung, die liebe ich. Ich stehe an meiner Maschine und mache mir einen Cappuccino. So. Mit Mühle, also Siebdreh und was man halt so alles braucht. Ich habe das natürlich so ein bisschen, mein Ritual ein bisschen aufgebaut. So. Aber ich freue mich schon, wenn ich die Maschine geputzt habe und ausgeschalten habe. Eigentlich in dem Moment freue ich mich schon auf den nächsten Tag, wenn ich es wieder einschalte und diese 5 Minuten mir einen Kaffee mache, weil da bin ich in diesem Ritual 5 Minuten im Urlaub, weg von dieser Welt. Da gibt es nichts anderes als mich, die Maschine und den Kaffeemacher. Herrlich.
Aber das ist ja, sagen ja auch, du hast ja viel mit Wissenschaftlern da auch gearbeitet in der Staffel, wenn man etwas fast Mechanisches macht, dass man den Kopf dann so frei kriegt, dass man so viel machen kann. Ob du jetzt ein Strickzeug rausnimmst, deine Kaffeemaschine putzt oder wartest, wie die Geräusche und die Gerüche sind von deiner Kaffeemaschine.
Ja.
Unvergessen auch immer als Kinder, was nicht, du das auch noch machen darfst, mit der Kaffeemühle die Bohnen gemahlen.
Logo.
Ich bin zwar Teetrinkerin, aber dieser Geruch ist für mich einer der schönsten der
und
Welt.
Und das Geräusch. Alte Geräusche.
Ja.
Nein, aber das ist auch ein Stichwort. Wir haben eine Sendung gemacht über Stille und da war ich in einem Schweigekloster in Schwaben beim Hinnerk, der Zen-Meister da ist. Ging einfach darum, sich in der Stille zu erleben und erst einmal in die Stille überhaupt zu kommen, also die innere Ruhe herzustellen. Unglaublich schwer in der heutigen Zeit. Also die Charité.
An einer befahrenen Straße fangst du
an. Ja, genau, Hackerbrücke. Ja. Die Charité in Berlin hat eine Studie gemacht, die sagt, ein Mensch heute kriegt am Tag ungefähr 40 Gigabyte Informationen, jeden Tag, was das Gehirn verarbeiten muss. Das ist so viel wie ein Bauer vor 200 Jahren in seinem ganzen Leben.
Wie anstrengend.
Das muss man sich vorstellen. Und deswegen ist diese Sendung auch so, ich kriege immer schon wieder Gänsehaut, weil so unglaubliche Erkenntnisse drinstecken, ist diese Stille herzustellen und sie auch auszuhalten.
Wollte ich gerade sagen, aushalten.
Aushalten, weil das muss man auch.
Stille in sich.
Auch die Stille in sich, seine eigenen Geräusche zu mögen, also Herzschlag, Blutrauschen, habe ich alles erfahren. In dem Raum, einer der stillsten Räume, die es auf der Welt gibt, musste ich liegen in Dunkelheit und mich selber hören, Stille. Aber wenn man das schafft und in diesem Schweigekloster, um diesen Zustand zu bekommen, ist eine Bewegung oder ist eine Tätigkeit auch hilfreich. Und da gibt es diesen berühmten Zen-Garten, wo man mit dem Recher sozusagen die Bahnen zieht. Den gibt es da in ganz groß mit einem großen Recher. Und dann steht man davor und dann sagt er, bitte rächen. Und dann geht man da rein und überlegt zuerst, wie mache ich es, welche Bahnen ziehe ich denn?
Mach ein Muster,
es gibt ein Muster. Und irgendwann kommst du zu der Erkenntnis, warum muss ich was Neues machen? Ich fahre einfach diese Bahnen hinterher und ich muss auch nicht drüber nachdenken, ob ich dann toll war, ob das gut war oder nicht. Ob man mich lobt, sondern einfach nur geh und den Bahnen nicht denken. Also im Waldbaden sagt man so schön, nicht nichts tun, sondern nicht tun. Ein großer Unterschied. Weil das eine ist aktiv und das andere ist passiv. Mhm. Also absichtlich nichts tun oder eben nicht tun. So. Und unglaublich schön, wenn man dann in so eine Stille kommt, die, glaube ich, in der heutigen Zeit mit all den Informationen, die man kriegt, unglaublich schwer ist. Aber dabei helfen uns natürlich auch, finde ich, Sendungen wie deine, wo es einfach ruhig zugeht, wo auch in alten Geräuschen wie der Gong zu den Nachrichten und der EuDB da vorher als Glockenspiel mehr oder weniger. Das sind so alte Geräusche, die schaffen einen doch unglaublich viel Ruhe.
Wie lange haben wir noch? Das musst du jetzt schon aushalten.
Aber wir haben ja noch 6 Minuten.
Der Schmidt-Max und die Zeit.
Ja, wunderbar.
Ja, wir haben schon ein paar Minuten und
sehr
haben
schön.
Eigentlich fast zu wenig Zeit, über deine neue Sendung zu ratschen, die dir sehr viel gegeben hat. Weil man hat ja dreiviertel Stunde dann sozusagen im Endeffekt als Produktionsmaterial, wenn man sich die Sendung anschaut. Aber ihr habt ja viele Tage und Stunden mit die Leute verbracht. Und ich glaube, das sind auch Verbindungen, die nicht so schnell abgerissen sind, die Leute, mit denen du geratscht hast jetzt. Weil die hätte beinahe gesagt, interviewt, aber es war kein Interview.
Nein, es ist immer Ratschen. Weil natürlich, man darf nicht vergessen, die machen ja ihr Herz auf und geben uns ja was in der Hoffnung, dass auch andere ein bisschen profitieren davon, die Begegnungen, die ich gehabt habe. Und das verbindet natürlich. Und natürlich ist man mit dem einen oder anderen danach ein bisschen noch im Austausch. Ja, klar. Weil man sich natürlich interessiert dafür, wie ist es jetzt weitergegangen oder wie geht's da jetzt oder hat sich das irgendwie aufgelöst oder nicht. So. Das gehört ja dann auch dazu, weil man begegnet dem Menschen ja auch auf einer ganz besonderen Ebene. Ja. Und da muss man dann schon ein bisschen respektvoll damit umgehen. Ja. Weil sie geben mir was. Und uns im besten Falle.
Und was Kostbares auch, was von ihrem Leben, von ihrer Lebenseinstellung, von das musste erst einmal dich, das ist auch mutig,
absolut,
zu sagen, das erzähle ich jetzt im Fernsehen, am Schmidt-Max, den kann ich vertrauen.
Ja.
Und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die wertschätzen das.
Ja, ganz genau. Und insofern freut mich das Format natürlich insgeheim deshalb, weil es ein bisschen anders Fernsehen ist im besten Falle, hoffe ich, es ist eigentlich sehr ruhig, das Format, und wir haben schöne Beutel drin und man kann sich ein bisschen reinfallen lassen und so. So ist mir gegangen. Also im Nachhinein, wenn ich immer dann, gibt ja dann so ein paar mechanische Dinge noch, die Texte drüber sprechen, über die Beutel, aber ich habe denen so gern zugehört, was die zum Erzählen haben, und das ist echt nachhaltig, muss ich so sagen, ja.
Schöne Brillen, hast du gerade gesagt, da sieht man aber auch wieder, weil ich auch viel mit Drohnen gearbeitet habe, wie schön Bayern ist.
Ach ja, absolut. Und zwar überall. Und das ist eigentlich, ja, schön.
Wo wart ihr denn überall gewesen? Im Wallberg, am Tegernsee,
ja,
in München, Oberpfalz, in der Oberpfalz,
also Zugspitze, also Schwaben, also wir waren München, Erlangen, also wir waren eigentlich überall, ja. Und haben im Prinzip dann versucht, ganz Bayern in irgendeiner Form sozusagen einzufangen für unsere 6 Folgen. Und ich glaube, es ist gelungen.
Kann ich sagen, wie gesagt, ich habe es mir vorab angeschaut,
ja,
ist sehr gelungen und es hinterlässt was bei einem. Was hast du zum Beispiel, weil wir uns gerade noch am Schluss vor der letzten Musik über Rituale unterhalten haben, hast du dann neue Rituale jetzt geschaffen, jetzt nicht innerhalb der Familie, wo wir gesagt haben, man muss eine neue schaffen und vielleicht einen neuen Anstoß zu bringen für dich nach der Sendung. Hast du andere Rituale für dich entdeckt?
Gut, das kalte Duschen haben wir ja schon geredet drüber, das habe ich wieder ein bisschen aufleben lassen. Es ist immer so ein bisschen abklopfen, finde ich so nach der Sendung, wo steht man selber, was kann man verbessern? Und ich muss sagen, so meine Rituale, die ich habe, also wie jetzt den Kaffee machen zum Beispiel, ich bin da ganz gut aufgestellt. So, also das gelangt mir, aber man weiß ja nicht, was morgen kommt. Gell? Vielleicht brauche ich ja irgendwann ein neues Ritual. Und dann muss man sich uns ausdenken.
Und das sollte nie Routine werden. Das hast du ja gesagt, das sollte ganz bewusst sein.
Ja, ganz genau. Ganz genau.
Bist du mutiger geworden? Also ich meine jetzt nicht die abenteuerlichen Geschichten.
Ja, nein.
Du bist ja auch Kupfer, du bist nicht Kupfer. Von dem, wie heißt das?
Base Nein, da Jumper. Bin ich nicht. Ich bin einmal aus einer Gondel ausgekupft, aber das ist eine andere Geschichte. Ich finde, was ich gelernt habe, und Mut lohnt sich. Also Mut lohnt sich, sei es mit Zivilcourage, wo wir auch in der Sendung Mut jemand haben, der darüber spricht, der einem anderen Menschen im Prinzip das Leben gerettet hat, weil er sein eigenes Leben auf die fast hergeben hätte an dem Attentäter vorbei, die Susanne, und hat im Prinzip dem Opferkäufer. Also Mut lohnt sich in jedem Fall. Mutig sein, sie was trauen und dadurch vielleicht anderen und sich selbst ein besseres Leben zu verschaffen.
Stille? Was hast du zum Thema Stille bei dir festgestellt oder verändert?
Ach, eine unglaublich tolle Sendung. Stille ist in der heutigen Zeit so ein großes Gut geworden, weil alles so laut ist, gerade in der Stadt, aber auch draußen mit den Nachrichten. Man glaubt ja gar nicht, was alles laut ist. Also es ist ja nicht nur diese akustische Stille, die man vielleicht auch sucht, sondern einfach auch, wie laut Gedanken sein können, wie laut Ängste sein können, Zukunft sein kann, wie laut das alles sein kann im Kopf. Und es gibt aber Möglichkeiten, und das braucht das Hirn auch, sich Stille zu verschaffen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es gerade im Thema Stille so viel Missverständnisse, wo man sagt, okay, ich lege mir am Abend noch ins Bett und schaue noch ein bisschen am Handy umeinander, ist fürs Hirn alles andere als Stille. Und das Hirn braucht, um gewisse Prozesse zu vollführen, eben zum Beispiel über Probleme nachzudenken, braucht es einfach Stille und nicht Ablenkung. Muss man aushalten, aber wenn man es geschafft hat und sich so stille Momente schafft im Tag, unglaublich wertvoll. Und danach suche ich nach diesen Momenten.
Über Freundschaft haben wir schon geredet. Träume, was hat die Sendung bei dir zum Thema Träume verändert? Du hast ja auch den Traum erfüllt, dass du einen ganz anderen Beruf gemacht hast.
Träume, ja. Die hat im Prinzip einmal mir diesen Traum Hubschrauberpilot ein bisschen eingeordnet, ja, ob es wirklich einer war oder vielleicht auch nur Hirngespinst oder so, wo man vielleicht gern hätte. Das hat es geschafft, das schafft mir jetzt ein bisschen Ruhe, weil ich
endlich.
Nicht... Ja, vielleicht endlich. Und ansonsten, lebe deinen Traum, klingt wahnsinnig platt, ist aber so unglaublich wichtig. Und es gibt Wege, Träume zu leben. Es gibt Wege. Und das ist, finde ich, sehr berührend.
Du hast viel Freude gehabt und viel Berührendes auch erlebt bei den Begegnungen mit all den Menschen, die jetzt der Schmidt-Max auf der Suche nach. Hast du viel Schönes erlebt, uns auch viel Interessantes erzählt. Kann man ab heute im Bayerischen Fernsehen abends ab 20.15 Uhr.
Ja, jetzt sehen. Genau, 6 Montage hintereinander. Heute fängt es an mit Freundschaft. 20.15 Uhr, darf mich freuen, wenn Sie einschalten, ist aber auch natürlich in der Mediathek anzuschauen, wie auch die erste Staffel mit 4 Folgen. Kann man jetzt schon alle Folgen anschauen, wenn man mag, aber ich finde ja gerade dieses Ritual, sich vor den Fernseher zu setzen um 7:45 und im besten Fall was Gutes anzuschauen, finde ich doch gut.
Und Viertel nach acht ist immer noch so ein Klassiker, gell? Nach den Nachrichten, dann was anschauen.
Ritual.
Ein schönes Ritual. Ja. Ein schönes Ritual war, nein, das war auch keine Routine, sondern es war ein schöner Ratsch mit dir. Schön, dass du da warst. Uns kann man übrigens auch nachhören, als wenn Sie vielleicht erst später reingehört haben, so ab nachmittags auf br-heimat.de oder wo Sie überall die Podcasts finden können, finden Sie meinen Ratsch mit dem Schmidt-Max, der jetzt gerade bei mir war. Und schön war's, schön haben wir geratscht.
Sehr schön war's. Ganz pfundig, vielen Dank für die Einladung. Einen gemütlicheren Platz hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß vielleicht mit den neuen Folgen. Hermine, danke.
Bitteschön, gern geschehen.